Matthias, komm bitte nach vorne und stelle dich doch den leichten Fragen. Ist ja keine Prüfung. 11 Jahre ist eine echt lange Zeit. Obwohl du dich ja kaum verändert hast, irgendwie. Äußerlich.
Damals hatte ich noch keinen Bart.
Matthias, 11 Jahre und jetzt geht's an die Bergstraße nach Bickenbach. Wenn du zurückschaust auf die Zeit hier in Kelsterbach, was war deine eindrücklichste Erfahrung hier in dieser Gemeinde oder auch mit dieser Gemeinde?
Uwe hat mir freundlicherweise die Fragen vorher schon mal gegeben. Es gibt nicht die eindrückliche Erfahrung, die über allen Erfahrungen steht. Es sind so viele wertvolle und tiefe Erfahrungen. Aber eines ist mir doch aufgeploppt. Es war eine der ersten, in den ersten Jahren, wir hatten damals jährlich so eine 24-7-Gebetswoche. Und das war eine, wo ich mich daran erinnere, wo ganz, ganz viel passiert ist in dieser Zeit, so in diesem Miteinander, das wir vor Gott hatten und wo wirklich Gott so eindeutig eingegriffen hat, ein Gebet erhört hat. Wir sind damals so durchs Rhein-Main-Gebiet gegangen an verschiedenen Gemeinden, wo wir uns quasi den Staffelstab übergeben haben von 24-7-Woche zur nächsten. Und ich erinnere mich noch, als wir in der Waldkirche in Obertshausen waren und dort quasi den Staffelstab hingebracht haben, so erzählt haben von dem. Ich war so berührt von dieser Woche. Es war etwas sehr Intensives, sehr Wertvolles.
Gebet ist ja immer etwas gewesen, was dich sehr bewegt hat in deinem ganz persönlichen Leben. Man merkt dir das ab, dass dir das wichtig ist und du hast so auch uns geprägt. Wenn du nochmal zurückguckst auf persönliche Begegnungen mit Menschen, was hat dich da besonders bewegt? Gibt es eine Begegnung, von der du sagst, boah, die hat mich echt, das hat was mit mir gemacht?
Auch da gibt es nicht die eine. Ich tue mir schwer mit solchen Festlegungen. Es waren so viele, sehr unterschiedliche Begegnungen. Die eine, die ihr gerade eben im Film gesehen habt mit Tim, die ist stellvertretend für Menschen, die so von außen kamen, völlig unbeleckt waren, was das Thema Glaube angeht und die, wo ich mit dabei sein durfte, dass solche Menschen Jesus kennengelernt haben. Das sind Begegnungen, die mein Leben so, so reich und so wertvoll machen. Und es gibt so viele andere Begegnungen mit ganz vielen von euch, wo wir einfach miteinander gerungen haben, um Dinge vorwärts zu bringen, sei es durch Mitarbeit, sei es im Gebet, sei es einfach in einem tiefen Gespräch, auf einer Wanderung auf dem Männerwochenende oder sowas. Also das sind so die Begegnungen, die mein Leben reich gemacht haben und die auch diese 11 Jahre hier so wertvoll gemacht haben für mich.
Sehr lobenswert, dass du nicht Einzelne hervorrufst und betonst, sondern dass du sagst, viel hast du erlebt, mit vielen gute Begegnungen gehabt und das ist auch richtig. Wenn du jetzt nach Bickenbach gehst an die Bergstraße, das ist ja wirklich eine schöne Gegend. Hm? Ne? Schöne Gegend. Warum bleibst du in Kelsterbach wohnen?
Ja, wir bleiben hier wohnen im Moment noch, weil es einfach ein guter Ort in der Mitte ist zwischen Annas Arbeitsstelle, wo sie ihre Berufung lebt, und dem Ort, wo Gott mich beruflich hingeführt hat. Aber unsere Zeit wird auch hier in Kelsterbach zu Ende gehen. Seit drei Tagen etwa wissen wir, dass unser Haus, in dem wir leben, zum Jahresende verkauft wird. Und das wird dann für uns auch der Zeitpunkt sein, wo wir uns fragen, und was Gott will, wo unser neuer Lebensmittelpunkt sein soll. Sind gespannt, was Gott mit uns vorhat.
Ja, es ist spannend. Das war auch damals so, dass das Thema Wohnungssuche, Hausfinden ist ja immer sehr interessant.
Wenn wir einen Wunsch an Gott hätten, wäre, dass es ein bisschen früher ist als damals. Das war schon, als wir unsere ersten Kisten gepackt haben, glaube ich, wussten wir noch nicht so recht, wo wir die wieder auspacken werden. Das war sehr interessant.
Ja, das war damals gutes Timing und von daher vertraut darauf, ja, dass Gott auch diesmal wieder ein gutes Timing hat. Was nimmst du mit in deine neue Gemeinde? Und zwar nicht an deiner Persönlichkeit jetzt, sondern mich interessiert oder vielleicht interessiert uns auch, was hat sich vielleicht in deinem Glauben auch verändert? Was hast du Neues gelernt? Was nimmst du mit hier aus dieser Zeit?
Also ich glaube, es sind ein paar Sachen, die mit mir so in dieser Zeit passiert sind. Als ich auch so über diese Frage nachgedacht habe, ich glaube, ich bin mit einer ziemlich großen Klappe hier angekommen. Und ich glaube, ich habe gelernt, demütiger zu sein, wenn man das so sagen darf. Ich habe gelernt, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Es kommt nicht auf mich an, sondern es soll mir wichtig sein, miteinander Gott zu suchen und ihn zu fragen, was dran ist. Und ich glaube, das wird das Beste sein, was passieren kann. Und etwas, was ich auch mitnehme, ist, als ich herkam, war ich beeindruckt von großen Zahlen. Aber ich glaube, Zahlen beeindrucken mich nicht mehr. So eine große Zahl ist eine kurze Momentbeschreibung eines Augenblicks, der aber nichts von Qualität und Intensität, was das nicht beschreiben kann. Und ich will mehr auf das gucken, was dahinter und auf was kommt es wirklich an.
Vielleicht geht ja auch die letzte Frage schon dann in diese Richtung. Was möchtest du uns als Petrusgemeinde noch mit auf den Weg geben? Also du hast jetzt noch gleich eine Predigt und du wirst da sicher auch noch Platz finden, um da einiges unterzubringen. Aber vielleicht gibt es ja so einen Gedanken, wo du sagst, das ist wichtig, das würde ich euch gerne sagen.
Ja, das würde ich gerne tun. Hier war ein Foto von unserem letzten Männerwochenende im Kleinwalsertal, die Männerrunde, die dort in diesem Speisesaal saß. Und da an diesem Wochenende habe ich einen Stein gefunden, der für mich so ein Stück wie Reden Gottes war. Habe euch den mal mitgebracht. Wenn man diesen Stein anguckt, da sind sehr viele diagonale und horizontale Linien drin. Das ist für mich so ein Bild geworden für, wir haben viele Vorstellungen und Meinungen, viele Ideen. Und dann ist aber so sind zwei Linien, die besonders hervorstechen, so die dicker sind, die so quasi ein Kreuz bilden. Und für mich ist das so das Bild geworden, dass so das Kreuz, das muss das sein, hinter dem alle Meinungen, alle Vorstellungen, alle eigenen Ideen zurückstehen. Und das ist auch etwas, was ich gerade auch aus diesem letzten Jahr so dankbar mitnehme, dass das Evangelium Kraft hat. Und Wirkung hat, Dinge, die scheinbar nicht zu verändern sind, zu verändern. Und ja, dass so diese Schönheit des Evangeliums, wenn wirklich Versöhnung passiert, dass das etwas ist, was wirklich es wert ist.
Amen, Bruder. Vielen Dank. Und jetzt sind wir gespannt auf deine Predigt, auf das, was du uns noch sagen möchtest, was Gott dir für uns aufs Herz gelegt hast.
Dankeschön.
Danke.
Ja, ich möchte auch an dieser Stelle mich alle diejenigen begrüßen, die von zu Hause aus zuschauen und nicht dabei sein können. Auch die draußen im Bistro sitzen. Schön, dass wir nochmal diesen letzten Sonntag so miteinander erleben dürfen. Es ist für mich eine Ehre, dass ihr zuschaltet. Grüße besonders diejenigen, die gerne hier wären, aber die diese Krankheit mit dem großen C daran hindert, heute hier zu sein. Ich wünsche euch gute Besserung, dass ihr einen guten Verlauf in eurer Krankheit habt. Gott sei mit euch. Alles Gute. Ja, auf was kommt es an? Was gibt es, was ich euch gerne nochmal mitgeben möchte? Ich möchte euch gerne erzählen von einer Begebenheit vor 33 Jahren. 33 Jahre ist her. Da begann ich am 1. Februar meinen Zivildienst bei Wort des Lebens. Es war so aufregend, es gab so viel Neues zu entdecken, es gab so viele neue Leute kennenzulernen. Und als ich eine Weile dort war, so erste Freundschaften geknüpft habe, war dann Zivi-Kollege Jürgen hieß der. Jürgen hat mir erzählt, dass irgendwann im April eine junge Dame kommen würde. Er hatte sie auf der Silvesterfreizeit schon als Mitarbeiter kennengelernt und erlebt. Und er erzählte mir von dieser jungen Frau, sie wäre sehr nett und sie hätte sehr hübsche Augen. Und dann war April. Ich war von meinem Auftrag dort im Zivildienst Fahrer. Ich habe so Versorgungsfahrten für das Haus gemacht. Und ich kam eines Tages von der Fahrt zurück auf den Hof. Und da stand eine neue junge Dame auf dem Hof. Und ich ahnte, das ist sie. Abends traf ich sie in einem Speisesaal, habe mich ihr dann persönlich vorgestellt. Und als ich in die Augen schaute, habe ich mich gleich in diese wunderschönen Augen verliebt. Hätte Jürgen, dieser ehemalige Zivilkollege, mir damals, bevor Anna kam, ein Buch in die Hand gedrückt mit dem Titel »Die unglaubliche Anna«, ein Buch, in dem ihre Schönheit, ihr Charakter, ihre Liebe, ihre Liebenswürdigkeit, ihre Unterstützung, ihr Charakter, ihren Sinn für das Schöne, ihren Mut, Neues anzupacken, wenn das alles beschrieben worden wäre, ich hätte das bestimmt sehr interessiert gelesen. Aber dann habe ich Anna persönlich kennengelernt und ich habe mich in sie verliebt. Und jetzt sind wir 33 Jahre zusammen. Heute kenne und liebe ich sie noch viel mehr. Jedes dieser 33 Jahre war anders. Unsere Beziehung hat sich entwickelt. Und jeder Zeitpunkt in diesen 33 Jahren hatte so seine eigene Qualität. Und auch in diesen 33 Jahren gab es auch in unserem Leben Krisen. Es gab auch zwischen uns Zeiten, wo es uns besser ging, und andere Zeiten, wo es uns nicht so gut ging. Es gab Zeiten von ganz intensiver Nähe und es gab Zeiten, in denen wir vielleicht ein bisschen distanzierter waren. Aber man braucht mich heute nicht zu fragen, ob ich Zeit mit Anna verbringen möchte. Nee, es ist für mich das Schönste, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich liebe es, für unsere gemeinsame Zeit was Schönes zu kochen. Und das Schönste ist, dass ich weiß, bei Anna bin ich immer aufs Herzlichste willkommen. Über diesem Jahr, 2022, gibt es eine Jahreslosung. Über die hat Kevin schon an Silvester gesprochen. Dort heißt es von Jesus Christus, der sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen. Aus dem Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen. Anna hat mich nicht abgewiesen. Ich bin bei ihr willkommen. Aber umso mehr sind wir bei Jesus willkommen. Und meine Frage an dich, bist du dieser Einladung, die Jesus ausspricht, schon gefolgt? Bist du mit ihm schon unterwegs? Lebst du mit ihm? Und vielleicht ist es bei dir, dass du dir da nicht so ganz sicher bist, dass du gar nicht so recht weißt, wie soll das funktionieren? Kann man mit einem Gott irgendwie eine persönliche Beziehung haben? Dieser Jesus, kann man ihm so nahe kommen oder will ich das überhaupt? Das ist ja schließlich irgendwas sehr Intimes. Aber es gibt eine gute Nachricht. Diese Einladung gilt auch heute. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus wird dich nicht abweisen, wenn du dich auf den Weg zu ihm machst. Wir in Bickenbach haben uns für dieses Jahr vorgenommen, das Johannesevangelium näher zu betrachten. Es wird unser Schwerpunktevangelium sein in unseren Predigten. Wir wollen dieses Evangelium näher kennenlernen. Wir wollen Johannes, dem Jünger, der irgendwie eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, wollen von ihm lernen, wie das ist, mit Jesus diese intime Beziehung zu haben. Wir wollen lernen, das, was er uns über Jesus nahebringt. Und ich persönlich wünsche mir, von seiner so nahen Beziehung zu Jesus auch zu profitieren. Origenes von Alexandrien, er war einer der frühen Kirchenlehrer aus dem 2. Jahrhundert, der hat über das Johannesevangelium Folgendes gesagt. Um das Evangelium recht zu verstehen, muss man selbst, wie einst der Verfasser, an der Brust Jesu geruht haben. Also ist unser Ziel wirklich auch so, an Jesu Brust zu ruhen und dadurch Jesus besser kennenzulernen. Und über das Nachdenken und Arbeiten an der Jahreslosung, da habe ich letztens auch drüber gepredigt, bin ich nochmal auf dieses Thema gekommen. Irgendwie war mir das schon länger im Hinterkopf, aber es ist mir nochmal wichtiger geworden. Und ich möchte mich einem Thema, von dem, was Johannes so wichtig war, möchte mich heute nochmal widmen und möchte euch das auch nochmal so ans Herz legen. So, diese Frage, was sollen meine letzten Worte an euch sein? Was ist wirklich wesentlich? Und ich bin dabei auf einen Vers gestoßen, den der alte Johannes an die damalige Gemeinde geschrieben hat. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig reden und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Kinder, bleibt in ihm. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Martin Luther hat seine Übersetzung wurde in der 1912er Übersetzung wiedergegeben mit den Worten, Kindlein, bleibt in ihm. Für mich ist das so ein tiefes und vertrautes, was auch Johannes da zu der jungen Gemeinde so ausspricht, so etwas Tiefes, so etwas Väterliches, was er nochmal wirklich seinen Schützlingen mitgeben will. Bleibt in ihm. Kinder, es sind gerade so viele Irrlehren unterwegs. Man will euch erzählen, dass Engelerscheinungen wichtig sind. Man wird euch von besonderen Erlebnissen berichten, Erkenntnissen berichten, die wichtig sind. Und Johannes sagt, aber ich sage euch eins, was wirklich wichtig ist. Bleibt in ihm. Bleibt in ihm, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Dieses Kindlein ist so wie so ein Ausdruck von einem Rabbi, der so liebevoll an seine Schüler nochmal so eine Lektion weitergeben will, die wirklich von Bedeutung und wesentlich sein soll. In ihm zu sein, da geht es um ein Vertrautsein mit der Stimme von Jesus. So das, was Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Bleib in ihm, hör seine Stimme, bleib an seinen Worten dran. Wenn wir in ihm bleiben, dann lernen wir seine Stimme zu hören, dann suchen wir seine Stimme, dann wollen wir immer mehr von ihm hören und verstehen. So wie dieser junge Samuel, von dem uns im Alten Testament berichtet wird, der diese Stimme noch nicht so kannte. Er schlief damals in der Stiftshütte und hörte dann diese Stimme, die nachts zu ihm rief, Samuel, Samuel. Und er wusste nicht, wer redet so mit mir. Und dann ging er auf den Weg und fragte bei dem Priester Eli. Und Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen. Dann hat sich das wiederholt und später hat Eli gesagt, da ist Gott, der zu dir redet. Und dann hört Samuel wieder diese Stimme und Samuel, Samuel. Und dann lässt er sich darauf hin und sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Dass es darum geht, es eigentlich in diesem vertrauensvollen Miteinander, in diesem Jesus bleiben, diese Stimme zu hören und mein Herz und meinen Willen auf diesen Jesus auszurichten. Vielleicht erinnert euch, letztes Jahr in der Passionszeit habe ich über den Weinstock gepredigt. Und dabei ging es auch um dieses Bleiben. Bleibt am Weinstock und ihr werdet Frucht bringen. Bleiben, das scheint einer der Schlüssel- und Lieblingsbegriffe von Johannes zu sein. Dieser Begriff Meno im Griechischen kommt 208 Mal im Neuen Testament vor und ein Drittel davon sind aus der Feder von Johannes. 78 Mal gebraucht Johannes diesen Begriff von Bleiben. Und vielleicht ist auch dieses in ihm zu bleiben das theologische Schlüsselthema von Johannes und überhaupt von dem, was unsere Beziehung zu Jesus beschreibt. Im ersten Johannesbrief schreibt er, dieser Johannes, sehr konzentriert darüber. Er entfaltet in 5 Kapiteln sehr ausführlich, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben. 24 Mal in 5 Kapiteln schreibt Johannes, was es bedeutet, zu bleiben. Bleibt in ihm. Dabei geht es um diese Beziehung zu Jesus, das in ihm bleiben. Das ist das, was Johannes auf dem Herzen liegt und was ihm unter den Nägeln brennt. Bleiben, dranbleiben, darum geht es grundsätzlich in jeder Beziehung. Umso mehr in der wichtigsten Beziehung, die wir haben können. Zu dem, der uns erschaffen hat. Zu dem, der gekommen ist, um uns das Leben und das Leben in voller Genüge, das Leben im Überfluss zu geben. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht gekommen, dass wir ein bisschen nettes Leben haben. Er ist nicht nur gekommen dafür, dass wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein sollen. Sondern Jesus ist gekommen, dass wir in dem Moment, wo wir ihn kennenlernen, das Leben finden und aus diesem Leben heraus wirklich leben. Und dieses Leben, das dann bis in die Ewigkeit hineinfließt. Bleibt bei ihm. Und Johannes zeigt dann noch die Perspektive, was damit einhergeht. Wenn ihr mit ihm bleibt, dann könnt ihr seinem Wiederkommen mit Zuversicht und mit Freude entgegengehen. Wenn ich mit Jesus in einer engen Beziehung stehe und mit ihm gehe, dann freue ich mich darauf, wenn er wiederkommt. Jesus ist uns vor fast 2000 Jahren vorausgegangen in den Himmel. Aber er wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen. Und diesem Wiederkommen brauche ich nicht ängstlich entgegenzuschauen, sondern ich darf freudig und fröhlich ihm entgegenschauen, wenn er kommt, weil ich weiß, ich bin mit ihm verbunden, ich bin ihm, in ihm und ich bleibe an ihm dran. Dann will ich nicht so leben, dass ich ängstlich bin, dass er vielleicht gerade in dem Moment kommt, wo es mir gar nicht passt. Bleibt in ihm. Ich möchte gerade mal so ganz kurz eine Frage in die Runde zu stellen. Bleibt in ihm. Wie geht das? Was fallen euch so für Stichworte ein, die dafür wichtig wären, in ihm zu bleiben?
Gemeinschaft.
Gottesdienst.
Anbetung.
Da war was, was ich gerade nicht gehört habe. Geborgenheit, dankeschön. Ja, vielen Dank so für diese Stichworte. So Dinge, die mir so eingefallen sind, so seine Nähe zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, die haben mit Gemeinschaft zu tun, im Kontakt zu stehen. Und ich glaube, so ein ständiger, dauerhafter Kontakt, ich glaube, das ist etwas von dem, was Paulus schreibt und formuliert, indem er davon schreibt, so ohne Unterlass zu beten. Johannes beschreibt zum Beispiel, wer in ihm bleibt, der lebt wie er. Also so eine Ähnlichkeit in der Lebensäußerung. Johannes schreibt davon, der lebt im Licht. Also ich richte mein Leben auf Jesus aus. Ich schaue, was ihm wichtig ist und daran orientiere ich mich. Und ich halte mich von Dingen fern, die nicht so zu Jesus passen. Und wenn ich merke, dass ich mich von Jesus entfernt habe, dann kehre ich um und gehe wieder zurück zu ihm. Und Jesus ist ja der, der verspricht, uns nicht abzuweisen, wenn wir zu ihm kommen. Und wir werden aber auch nicht mutwillig weglaufen wollen, um uns von ihm zu entfernen. Johannes schreibt auch, wer in Jesus ist, der liebt. Johannes 4, Vers 16, wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also Liebe, es entspricht dem Wesen Jesu und das ist etwas, was mein in ihm bleiben auch ausdrückt. Wie kann ich jetzt wissen, bin ich eigentlich in Jesus oder bin ich nicht in Jesus? Gibt es da irgendwelche Dinge, so Leitplanken, die mir helfen, das zu fassen? Es ist ja nicht, Jesus zu lieben und mit ihm unterwegs zu sein, ist ja nicht wie mit einem Partner, der uns sichtbaren gegenüber ist, zu leben. Wir sehen ihn ja nicht mit unseren Augen und ganz selten, zumindest in meinem Fall, höre ich seine Stimme verbal. Aber das Leben mit ihm ist etwas, was irgendwie mit so einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu tun hat, auf die ich mich einlassen muss. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann erlebe ich bestätigend, ich bin in dieser Beziehung unterwegs. Johannes zählt in diesem ersten Johannesbrief in den 5 Prinzipien auf, die uns irgendwie helfen zu verstehen, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben. Und es ist sowas wie Leitplanken, die uns helfen, da uns zu bewegen. Und ein erstes Prinzip, das Johannes erwähnt, ist, wer liebt, der bleibt. 1. Johannes 2, Vers 10. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Es geht darum, wer in Jesus bleiben will, der liebt die, mit denen er gemeinsam mit Jesus unterwegs ist. Johannes greift auf das zurück, was er schon im Johannesevangelium geschrieben hat. Dort hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus liebt uns, Punkt. Er liebt uns, bedingungslos. Er nimmt uns bedingungslos an. Wir müssen nicht zuerst etwas erfüllen, um gut genug zu sein, dass er uns liebt oder uns annimmt. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Liebe entspricht dem Charakter und dem Wesen Jesu. Und wer in ihm bleibt, dessen Charakter und Wesen wird dem Charakter und Wesen Jesu ähnlicher. Also liebt er auch, wie Jesus liebt. Er wird besonders die lieben, die auch in dieser Beziehung mit Jesus leben. Also quasi Geschwister, weil wir ja schließlich zu der gleichen neuen Familie gehören. Die Frage ist, wo und wie wird diese Liebe in meinem Leben sichtbar? Oder wo klemmt diese Liebe? In welchen Beziehungen mit Mitmenschen ist diese Liebe vielleicht besonders bin ich zu dieser Liebe besonders herausgefordert? Welche Beziehung zeigt dir Jesus vielleicht heute, an der er dich besonders formen möchte, was diese Liebe angeht? Wer liebt, der bleibt. Willst du bleiben? Dann lass dich von dieser Liebe füllen. Und das gilt nicht nur für die Netten und für die Liebenswerten, das gilt auch für die, die so ganz anders denken und ticken als wir. Auch die, die unsere Liebe vielleicht in einer besonderen Weise herausfordern. Liebe bedeutet nicht, dass immer alles Friede, Freude und Eierkuchen ist. Es bedeutet auch, dass man unterschiedlicher und vielleicht sogar gegensätzlicher Meinung sein kann, aber dass uns das nicht trennen darf. Die Liebe sieht diesen Jesus im anderen, der auch in ihm ist. Und das ist Grund genug, an dieser Liebe festzuhalten und daran zu arbeiten. Und übrigens, wenn ich nur dann liebe, wenn der andere mich liebt, das wird nicht richtig funktionieren. Ein anderer wird nie so vollkommen lieben können, wie Jesus liebt. Der andere wird mich nie genug lieben können. Er wird immer mir auch etwas schuldig bleiben, genauso wie ich nie vollkommen sein kann darin. Vollkommen lieben kann nur Jesus. Aber diese Liebe wird dann, wenn wir in Jesus neues Leben bekommen, durch Gottes Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Das ist nicht eine Liebe, die wir selbst produzieren müssen, sondern das ist etwas, was Gott in unser Herz hineinfüllt, was wir von da aus weitergeben dürfen. Und ihm zu bleiben, bedeutet aus seiner Gnade zu leben. Ich weiß, wer ich bin und wie sehr ich diese Gnade Jesu brauche. Und da kann ich mit Johannes sagen, aus deiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Aus dieser Gnade Gottes dürfen wir schöpfen. Wir brauchen sie immer wieder, jeden Tag neu. Ich kann keinen Tag ohne diese Gnade leben. Und wenn ich seine Gnade dankbar aus seiner Hand nehme, dann weiß ich, dass ich keinen Grund habe, auf irgendjemand anderes herabzuschauen. Also, lasst uns lieben. Ein zweites Prinzip, das Johannes erwähnt, wer die richtige Priorität hat, der bleibt. Und er schreibt Johannes, und die Welt mit ihren Begierden vergeht, aber wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben oder für immer bleiben. Wer so handelt, wie Gott es will. Johannes schreibt, dass diese Welt mit ihren Leidenschaften, mit dem, was in dieser Welt, in unserer Zeit heute so wichtig ist, das wird eines Tages vergehen. Es gibt so viele kluge Ideologien, es gibt so viele kluge Philosophien in dieser Welt. Aber im Grunde genommen geht es fast immer und ausschließlich um uns selbst, um uns Menschen, unsere Autonomie, unsere Genialität. Und viele dieser Philosophien wollen uns autonom machen. Wir müssen noch wissen, wie es geht. Und sie wollen uns dabei loslösen von dem, der gekommen ist, um uns das Leben zu geben. Diese Welt ist geprägt davon, dass es immer um uns geht. Ich, mir, meiner, meins. Ich muss vorwärts kommen. Mein Wille ist wichtig. Und oft schaffen wir es als Christen sogar, das Ganze noch irgendwie fromm zu verkaufen. Aber Johannes schreibt, all das wird vergehen. Aber es geht darum, so zu handeln, wie Gott es will. Und bis hin in Psychotherapie lernen wir, du musst auf dich achten. Und das ist richtig, wir müssen auf uns achten, weil im Zweifelsfall achtet sonst keiner auf uns. Psychologie sagt uns, schau auf dich, schau, dass du zu deinem Recht kommst. Ja, im Grunde genommen ist das ein wichtiger Blick, aber wir müssen beachten, das Leben ist ein Beziehungsgeschehen. Wir sind ein Miteinander von Menschen hineingestellt. Und es ist wichtig, dass wir als Menschen aufeinander eingehen und besonders mit denen wir als Familie Gottes zusammengehören. Wir sind doch eine neue Gemeinschaft. Und es ist wichtig, dass wir uns aufeinander einlassen. Wir alleine schaffen das nicht. Aber Gott lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und der ist die Garantie dafür, wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben, dass wir dann auch zu einem echten Miteinander finden können. Echtes Leben finden wir nur in der Beziehung zu dem, der das Leben gibt. Johannes sagt, habt die richtige Priorität. Richtet euer Leben auf Gott aus. Handelt so, wie es Gott gefällt. Und lasst euch das wichtig sein, was Gott wichtig ist. Fragt nach seinem Willen. Fragt nicht zuerst nach deinem Willen. Und das Interessante ist ja oft, dass unser eigener Wille uns so oft so unfrei macht. Dass wir uns in irgendwas verbohren und daran verbissen festhalten und keine Freiheit mehr haben. Aber wenn ich mich an Gott und an seinem Willen orientiere, dann bleibe ich in ihm. Und letztendlich ist das das, was mich auch frei macht. Und drittes, wer am Wort bleibt, der bleibt in ihm. Johannes schreibt in Kapitel 2 im 1. Johannesbrief, Vers 24, lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Gott hat sich für uns durch sein Wort die Bibel zugänglich gemacht. Wie könnten wir sonst wissen, wir als Menschen, wer Gott ist, wenn Gott sich nicht uns selbst geoffenbart hätte? Gott hat über einen Zeitraum von 2000 Jahren durch 40 unterschiedlichste Autoren gezeigt in diesem Buch, wer er ist und wie er ist und was wichtig für uns ist, was wir über ihn wissen sollen. Und das waren nicht einfach nur menschliche Gedanken, die aufgeschrieben worden sind. Das, durch diese Schriften hat Gott sich selbst durch diese Menschen uns vorgestellt. Er hat sein Wesen beschrieben. Er hat beschrieben, wie wir als Menschen den Weg zu ihm finden können. Und er hat geschrieben, wie wir leben sollen. Und die große Frage ist immer wieder, ist das wirklich Gottes Wort? Ist das, was da drin steht, für uns bindend? Und wie viel davon müssen wir irgendwie in unsere Zeit kontextualisieren? Und da gibt es durchaus ja auch Passagen, die wir heute vielleicht nicht mehr so praktizieren. Wir glauben zum Beispiel nicht, dass Kleidung aus Mischgewebe, aus Baumwolle und Wolle oder aus Synthetik und Wolle, dass das Gott ein Gräuel ist. Wir essen auch Shrimps und Garnelen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass wir auf diesen Jesus schauen und fragen, was ist dir für mein Leben wichtig? Und dass durch dieses Bleiben an seinem Wort bleiben wir auch an ihm dran. Und es ist wichtig, dass ich mein Leben immer wieder diesem Wort und Willen Gottes aussetze. Es zu lesen und Gott selbst durch sein Wort zu mir sprechen zu lassen und mich dann auch seinen Willen ganz bewusst zu unterstellen. Die Frage ist, geben wir diesem Buch in unserem Alltag die Chance, dass es mich prägen darf? Wenn wir das tun, dann tun wir das, was Johannes sagt. Und wenn wir das passieren, was Johannes als Folge davon beschreibt, dann bleiben wir in ihm. Ein vierter Gedanke, wer an den Geboten bleibt, der bleibt in ihm. Wer Gottes Gebote befolgt, schreibt er in Kapitel 3, Vers 24 des ersten Briefes, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Gottes Gebote, wir könnten sie als erhobenen Zeigefinger wahrnehmen. Aber wenn wir die Gebote wirklich verstehen, merken wir, diese Gebote sind wie Angebote zum Leben. Sie sind wie Leitplanken, die unser Leben in guten und in segensreichen Bahnen halten. Es ist mittlerweile wahrscheinlich 35, 37 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Ich war mit meiner Schwester auf einem Jugendabend. Und wir fuhren abends nach Hause, es ging so leicht einen Berg hoch und eine Kurve, die sich so rechts zuzog. Meine Schwester fuhr, ich saß auf der Beifahrerseite und irgendwie hat sie in dem Dunkel dieser Nacht das Lenkrad ein Stück verrissen und plötzlich befanden wir uns mit den rechten beiden Rädern rechts von der Leitplanke. Und so standen wir im Dunkel dieser Nacht. Lektion des Tages war, dafür sind die Leitplanken nicht gemacht, dass man drauf fährt. Wer im Straßenverkehr zwischen den Leitplanken bleibt, der hat gute Chancen, am Ziel anzukommen. Und so ist es auch mit Gottes Geboten. Jesus hat alle Gebote in zwei Hauptgeboten zusammengefasst. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, 38 und 39 lesen wir, dass Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, in diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Also mit anderen Worten, lass Gott das Größte und Wichtigste in deinem Leben sein. Liebe ihn über alles. Und das Zweite, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Nimm deinen Nächsten mindestens genauso wichtig. Dieses in ihm bleiben, dieses in, beschreibt die innigste Gemeinschaft, die ein Kind Gottes mit Jesus haben kann. Das ist diese Gemeinschaft, diese Koinonia, von der im Neuen Testament immer wieder die Rede ist. Es geht um die Gemeinschaft mit Christus und Koinonia ist das, was dann noch folgt, die Gemeinschaft der Christen untereinander. Und darum bedeutet dies, in Christus zu bleiben, auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen zu bleiben, in der Gemeinde und letztendlich am Leib Christi. In unserer Liebe zu Gott können wir uns so leicht was vormachen, weil wir haben ja kein reales Gegenüber, wo sich die Liebe äußern kann, wie sie sich an einem realen menschlichen Gegenüber äußert. Aber Jesus sagt, diese Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten, das sind zwei Dinge, die unabdingbar zusammengehören. Das ist wie zwei Bahnschienen, die sich parallel miteinander zueinander bewegen. Da, wo ich mich in meiner Liebe zu meinen Mitmenschen davon wegbewege, da bewege ich mich auch von meiner Liebe zu Gott weg. Aber wenn ich an der Liebe zu Gott dranbleibe und an der Liebe zu meinen Mitmenschen, dann ist das der Weg der Gebote letztendlich, die Jesus uns gegeben hat. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Ist dir Gottes Wille wirklich so wichtig? Gute Voraussetzung zum in Jesus bleiben. Der fünfte und letzte Gedanke, wer sich zu Jesus bekennt, der bleibt. Johannes schreibt, wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Die Liebe lebt also davon, dass man sich immer wieder zueinander stellt und sich zueinander bekennt. Ich gehöre zu dir. Du bist der Mensch, der für mich über allen anderen Menschen steht. Und genau darum geht es auch in unserer Beziehung zu Jesus. Er ist der, um den es in unserem Leben geht, der, auf den unser Leben gebaut ist, das Größte und Wichtigste. Und ich bekenne mich in dieser Weise zu Jesus. Nicht in der Weise, dass ich sage, für mich ist halt Jesus, für dich ist es irgendwas anderes, sondern für mich ist Jesus das Einzige, was wirklich zählt. Jesus ist mein Leben. Ohne ihn würde ich keinen Tag mehr leben wollen. Und Johannes warnt schon die erste Gemeinde vor dieser Gefahr, Christus aus dem Zentrum zu verlieren. Nicht mehr ihn unser Ein und Alles sein zu lassen. Nicht mehr in ihm zu sein und in ihm zu bleiben. Zu diesem Jesus will ich mich bekennen, weil er mich gerettet hat. Das Kreuz ist das Symbol dafür, das, wo er sein Leben gelassen hat, dass ich gerettet werde und das ewige Leben habe. Ohne diesen Jesus hätte ich kein echtes Leben. Aber bei ihm habe ich dieses Leben gefunden. Durch und in Jesus finde ich das Leben, dieses Leben, wozu er mich geschaffen hat. In uns Menschen wohnt so diese tiefe Sehnsucht nach diesem Leben. Jesus hat gesagt, und das ewige Leben zu haben, da oft denken wir, ewiges Leben, das ist etwas, was irgendeinmal in ferner Zukunft beginnt. Aber Jesus sagt, nein, das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir den einzig wahren Gott kennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das Leben, das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo Jesus Christus mein Leben nimmt und in mir beginnt. Das ist kein intellektuelles Kennen oder Verstehen, sondern das ist etwas ganz Intimes, ein ganz intimes Jesus-Kennen. Und in Jesus zu bleiben, bedeutet eine enge und intime Beziehung zu ihm zu pflegen. Da will ich jeden Bereich meines Lebens mit ihm teilen. Es sieht in meinem Alltag so aus, dass meine neue berufliche Situation, Menschen kennenzulernen, eine Gemeinde zu verstehen, zu lernen, Gespräche zu führen, dass ich da mit dem Gebet reingehe, Jesus, Danke, dass ich das tun darf. Aber schließ du mir das auf. Hilf du mir zu verstehen. Hilf du mir die Situation. Hilf du mir die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Im Moment gehen wir gerade mit meiner Mutter durch eine sehr schwierige Situation, wo ich menschlich gesehen gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Auch immer, noch da kann ich immer wieder nur zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich kann es nur aus dieser Beziehung zu dir. Nur aus dir heraus kann ich damit richtig umgehen. Wir haben gehört, dass wir Ende dieses Jahres uns eine neue Bleibe suchen. Und auch da will ich vertrauen, Jesus, ich will in dir bleiben, vertrauen, dass du für uns den Platz hast, wo und wie wir wohnen sollen. Ich bin 53, mein Körper ist nicht mehr so fit, wie er vor 10 oder 11 Jahren noch war, als ich hier anfing. Und auch dieses Älterwerden, wo es zwickt und zwackt, auch aus Gottes Hand zu nehmen, sagen, Jesus, auch das, ich will auch in mein Alter mit dir gehen und will damit rechnen, dass du für jeden Tag meines Lebens da bist und mir helfen willst. Mit all dem Normalen und dem Klein-Klein meines Alltags will ich bei Jesus bleiben. Ich will mir besondere Zeiten mit ihm nehmen, mit ihm zu reden und mir sein Wort zusprechen zu lassen. Und dann gibt es diese Situation, in denen ich aber auch noch andere Menschen brauche, die mit mir gemeinsam zu Jesus gehen, um mit ihm die Dinge zu bringen. Das Gebet füreinander ist uns, soll uns wichtig sein. Und auch heute gibt es für dich das Angebot zum persönlichen Gebet hier nebenan im Gebetsraum. Wenn irgendwas gerade auf deinem Leben ist, was du gerade allein nicht tragen kannst, wo dir einen besonderen Zuspruch wünschst, geh dahin und lass Ursula für dich und mit dir beten. In Jesus zu bleiben bedeutet, ganz nah an ihm zu sein. Das ist nicht irgendeine übernatürliche, abgefahrene Bekanntschaft zu dem da oben, sondern es ist ein ganz tiefes Kennen und Vertrautsein mit dem, der mir das Leben gegeben hat. Und aus ihm will ich mein Leben ziehen. Jesus, nur aus dir will ich heute leben. Und ich will mit dir leben. Ich will glauben, dass du in mir lebst und mit mir durch diesen Tag gehst. Ich will damit rechnen, dass du keinen Augenblick meines Alltags mich alleine lässt. Johannes liebte diesen Jesus. Für ihn gab es nichts Größeres, als in ihm zu sein. Und so soll es auch für mich sein. Nichts Größeres darf es geben, als mit diesem Jesus verbunden zu sein. Und wenn ich in ihm bin, dann darf ich auch in einer heiligen Gelassenheit leben. Dann darf ich in ihm ruhen. Ich darf wissen, wer ich bin, nämlich geliebt und angenommen, auch wenn ich nicht weit davon entfernt bin, vollkommen zu sein. Martin Luther beschreibt es so, wir sind geheiligte Sünder, wir sind unvollkommen, wir machen Fehler, aber wir sind trotzdem geliebt und angenommen. Und in ihm zu sein heißt, in diesem Bewusstsein zu leben, dass ich hier nicht meine Heimat habe. Es gibt etwas Größeres, auf das ich zugehe. Und deswegen darf ich diese Heimat, auf die ich zugehe, auch gelassen und zuversichtlich entgegengehen, weil ich weiß, ich bin erwartet, weil ich in ihm bin. Ich bin geborgen in ihm, ich bin frei und ich brauche nicht Menschen zu fürchten, weil ich weiß, dass ich von Jesus angesehen bin. In Jesus zu sein heißt nicht nur, mit einem liebenswerten Menschen zusammen zu sein, wie ich mit Anna zusammen bin. Wenn ich in ihm bin, dann bin ich mit dem Herrn des Universums, mit der Quelle des Lebens, mit der Quelle alles Guten verbunden. Wenn Johannes schreibt, bleibt in ihm, dann ist die große Frage, die über deinem Leben steht, bist du schon in Jesus? Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann darfst du heute zu Jesus kommen, der verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn du diesen Schritt auf Jesus zugegangen bist und erlebt hast, dass du bei ihm angenommen bist, dann bleib in ihm. Gib alles. Amen.